Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute gibt es einige Vertriebsansätze für das Thema Vorsorge auf dein Ohr. Denn wenn es bei uns Maklern um Vorsorge geht, dann kommt früher oder später auch in der Regel mit Mandanten oder auch mit Kollegen das Thema auf, naja, was ist denn jetzt besser, Investment Depot oder Fondspolice, also quasi der Fondssparplan im Versicherungsmantel. Für mich ist das weniger ein Entweder-Oder, sondern mehr ein Sowohl-als-auch, weil in meinen Augen haben die Produkte unterschiedliche Zielsetzungen. Und daher macht es sehr viel Sinn, wie hoffentlich immer, vom Bedarf des Kunden her zu kommen und von seiner Situation und nicht vom Produkt her. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu habe ich einen Kollegen, einen Gast eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt. Guntram Overbeck ist Leiter des Produktmanagements, so heißt es offiziell, der Helvetia, Schweizerische Lebensversicherungs AG, der volle Titel. Und jetzt heißen wir dich hier erstmal herzlich willkommen im Makler und Vermittler Podcast, lieber Guntram.
Hallo Nicolas, sei gegrüßt.
Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mal über die Vertriebsansätze zu sprechen, die vielleicht noch nicht jeder Kollege kennt. Bevor wir das machen, damit man ja dich ein bisschen besser kennenlernt, wollen wir einmal drauf schauen, wie bist du denn in die Branche gekommen? Kannst du da mal kurz uns einen Abriss deiner Vergangenheit geben bisher?
Mache ich gerne. Von Hause aus bin ich Physiker, also jetzt nicht direkt ausschalten, weil man hört, ich bin Physiker. Direkt nach dem Diplom bin ich dann tatsächlich in die Finanzwirtschaft gegangen. Ich war 3 Jahre da bei MLP, habe also als Makler fungiert. Da das nicht ganz mein Biorhythmus, ich bin Frühaufsteher, entsprach, bin ich dann ins Coaching gekommen. Das heißt, ich war dann mehrere Jahre bei der Deutschen Bank, habe dort Versicherungen und Investmentfonds gecoacht und danach bin ich dann zu Gerling E&L und Ähnliches gegangen ins Produktmanagement. Dort habe ich dann Erben und Schenken, die vermögende Kundschaft sozusagen, mit Produkten bedient, habe dort auch den Finanzökonomen European Business School gemacht, im Prinzip Certified Financial Planner, das ist halt ein anderer Titel dafür. Und danach bin ich dann halt zur Helvetia gekommen, leite dort auch die Helvetia Leben Akademie und natürlich, wie du schon sagtest, das Produktmanagement Leben. Das heißt also von Physiker bis hin zu Versicherung doch einiges gemacht. Ich glaube, als Physiker ist gerade dieses systematische Denken immer sehr vom Vorteil und die Ausbildung zum Finanzökonom und auch das bei der Deutschen Bank hat mir doch sehr geholfen, dann so Konzepte zu bauen, die wir dann heute ja auch nach und nach besprechen wollen.
Genau, das finde ich, da wollte ich gerade sagen, der Gedanke kam ja auch, ein Physiker, da ist es verständlich, dass du konzeptionell denken magst und auch die Dinge bis zum Ende denkst und nicht auf der Hälfte aufhörst, wie das oft so beim Thema Vorsorge passiert. Ich hatte früher, gab es einige Softwaremodelle, wo zum Beispiel die Inflationsberechnung dann mit Rentenbeginn aufgehört hat. Ich habe mich gefragt, spannend, wo gibt es denn diesen Antrag auf Befragung von Inflation? Aber das passiert uns bei den heutigen Ansätzen nicht. Die sind bis zum Ende gedacht. Du bist ja ein Verfechter der Fondspolice. Wo siehst du denn die klaren Vorteile gegenüber einem Fondssparplan aus deiner Sicht für das Thema Vorsorge?
Ja. Ich bin natürlich Angehöriger einer Versicherung, deswegen gehört es sich an sich auch sozusagen, ja, Fondspolicen sind unheimlich wichtig, aber auf der anderen Seite schlägt das Ruhestandsplanungsherz, wo man immer sagt, genau das, was du auch gesagt hast, wir brauchen eigentlich beide Produkte, also Fonds und Fondspolice, denn beide Produkte haben sehr, sehr große Möglichkeiten. Wir haben mit der Investmentsteuerreform 2018, das heißt, da sind ja die Begriffe Vorabpauschale, Basiszins und Teilfreistellung eingeführt worden, haben wir eigentlich die Situation, dass man nicht mehr als Berater aus dem hohlen Bauch heraus entscheiden kann, was ist denn eigentlich besser. Eins ist ganz klar, die Fondspolice hat große Vorteile und auch die Fonds haben große Vorteile. Die Fondspolice einfach mal dort die großen Vorteile aufzuführen, haben natürlich steuerliche Vorteile. Wir reden über das Halbeinkünfteverfahren. Wir haben keine Vorabpauschale, also es wird nicht jedes Jahr Steuer abgeführt. Wir haben tatsächlich, gerade wenn man Whole Life Tarif nimmt, auch die Möglichkeit, immer dann das Geld rauszunehmen, dann, wenn ich es brauche. Die Teilfreistellung bei einer Fondspolice sind immer 15%. Heißt also, wenn ich 100% Rentenfonds habe, habe ich 15% Teilfreistellung im Gegensatz zu bei einer Direktanlage. Bei 100% Aktienfonds habe ich allerdings auch 15% Teilfreistellung und bei der Direktanlage habe ich 30%. Das heißt, da merkt man tatsächlich durch die Investmentsteuerreform 2018, ist die Besteuerungssituation unheimlich schwer geworden. Das, was viele vergessen, und das hast du eben schon angesprochen, ist die Entnahmephase. Da vergessen ja auch viele die Inflation. Aber was viele dort auch vergessen, ist die Erbschaftssteuer. Und da hat natürlich auch die Fondspolice Riesenvorteile gegenüber einer Direktanlage. Vielleicht aber, um noch ganz kurz auf die großen Vorteile von Fonds darzulegen. Dadurch, dass wir halt die Vorabpauschale haben, habe ich bei Fonds natürlich die größte Möglichkeit, auch den Pauschbetrag auszuschöpfen. Also die 1.000 Euro oder bei zwei Personen Ehepaar 2.000 Euro. Das heißt also, ich habe gerade im mittelfristigen Bereich dort dann auch größere Vorteile, habe ein paar weniger Kosten in der Regel, ne? Sodass man also merkt, Kosten und Steuern sind in beiden, ich nenne es mal, depotführenden Stellen unterschiedlich. Und deswegen macht es tatsächlich oft Sinn, beides zu haben.
Wo siehst du denn so die grundsätzlichen Einsatzbereiche dann eher vom Fondssparplan und von der Fondspolice?
Also generell die Fondsanlage, ob Fondssparplan oder Einmalanlage, sehe ich halt tatsächlich im mittelfristigen, kurz- und mittelfristigen Bereich. Kurz ist aber nicht so, wie man als Berater denkt, 1-2 Jahre, da sehe ich Fonds nicht, sondern im kurzfristigen Bereich rede ich so 5-8 Jahre und mittelfristig so 10-12-15 Jahre. Das heißt, dort sehe ich wirklich die Fonds. Ich brauche immer für Urlaub, für Auto einen gewissen Betrag, wo ich das auch sehr schön ansparen kann den Pauschbetrag ausschöpfen und habe auch nicht die großen Nachteile der hohen Steuer, die langfristig dann sich subsumieren. Bei einer Fondspolice, da sehe ich den großen Vorteil, wenn wir wirklich in langfristige Anlagen denken, wenn ich über Altersvorsorge nachdenke, wenn ich über Einmalanlage rede, tatsächlich über größere Einmalanlagen, ich sag mal größer 20.000, 30.000, da sind wir tatsächlich in der Fondspolice in der Regel besser, weil einfach die Steuer, der Steuereffekt deutlich den Kosteneffekt überwiegt.
Ja, also aus der Beraterpraxis bin ich auch aufgewachsen mit dem klassischen Drei-Konten-Modell. Und da war eben auch kurzfristig, hast du ein Tagesgeldkonto, mittelfristig den Vorsparplan und langfristig die Police und die Erfahrung über jetzt schon über 50 Jahre, Fondspolice noch nicht so lange im Bestand, aber Fondssparpläne und Fondspolice, als sie dann gab, zeigt schon, dass Fondssparpläne auch eher verwendet werden. Man geht einfach, warum auch immer, psychologisch schneller an ein Fonddepot als an eine Fondspolice. Und wenn ich beides habe, dann schützt das auch meines Erachtens das Guthaben in der Fondspolice, weil dann halt auch was da ist, was ich alternativ verwenden kann. Von daher würde ich das auch so unterstreichen, wie du das aufgezeigt hast. Wenn wir da jetzt konkreter reingehen, es gibt ja verschiedene Ansätze, die du auch lehrst, weitergibst, du hast ja vorhin angesprochen, auch in eurer Akademie. Mit welchem sollen wir denn da mal anfangen?
Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit der einkommensteuerfreien Anlage oder ich nenne es lieber die Option der einkommensteuerfreien Anlage an. Wir haben ja mit 2005 das große Problem bekommen, dass wir effektiv alles zu versteuern haben. Also alle kapitalbildenden Versicherungen wurden bei Ablauf dann plötzlich versteuert. 2009 hatten wir dann das nächste Problem, dass auch die Spekulationsgewinne von Fonds zu versteuern waren, sodass wir also seit 2009 an sich keine steuerfreie Sparmöglichkeit eigentlich oder Anlagemöglichkeit mehr haben. Es gibt natürlich noch sowas wie Krypto, Gold. Das sind so Nischensachen, wo ich halt noch die Spekulationsgewinne meinetwegen steuerfrei vereinnahmen kann. Aber das ist halt an sich nicht für die Altersvorsorge gedacht. Wenn man jetzt wirklich mal langfristige Anlagen durchdenkt, also 30, 40, vielleicht sogar so Kindersparverträge, 60 Jahre, und sich dann mal den Steuerblock ansieht, ist der Kostenblock Steuer enorm. Also ich mache mal ein Beispiel, ich habe 3 Töchter, 2 sind vor 2005 geboren, haben also noch einen steuerfreien Tarif bekommen. Meine jüngste, die Charlene, ist 2006 geboren, hat nie die Chance bekommen, eine steuerfreie Police zu bekommen. Wir haben aber als Eltern für sie schon einen kleinen Part zurückgelegt, haben also schon mal begonnen. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, meinetwegen im Schnitt mal mit 100, 200 Euro, also ohne Dynamik einfach im Schnitt mal gerechnet, dann bedeutet das, dass meine Tochter in Zukunft circa 100, 200, 300.000 Euro Steuern zu zahlen hat, bei so 6% Wertentwicklung. Muss man ja nur einfach hochrechnen, Zinseszins, Sparvertrag eingeben und dann landet man automatisch dort. Wir reden also über einen gigantischen Kostenblock. Wenn man die Steuer auch als Kostenbestandteil eines Sparvertrages sieht. Und das hat mich natürlich geärgert. 2 Töchter haben eine Steuerfreiheit, 1 Tochter hat es nicht. Also habe ich händeringend etwas gesucht, um diese Steuer zu vermeiden. Und 2009 wurde dann mit dem BMF-Schreiben Oktober 2009 sehr schnell klar, wie im Prinzip Sparer oder Investoren langfristig auch für sich selber oder auch die Berater für die eigenen Kunden die komplette Steuer sparen kann. Und das ist eine relativ einfache Geschichte. In Absatz 22 dieses BMF-Schreiben steht nämlich drin, dass tatsächlich die Todesverleistung einer Rentenversicherung oder einer kapitalbildenden Versicherung steuerfrei ist. Das heißt, erstmal einkommensteuerfrei gehört nicht zu den 7 Einkommensarten. Erbschaft muss man dann nochmal gucken, aber tatsächlich einkommensteuerfrei. Und jetzt klingt das immer ein bisschen blöd. Die Todesverleistung ist steuerfrei. Weil ich möchte ja selber die Steuerfreiheit genießen. Und da muss man einfach ganz klar sich überlegen, wie kann ich trotzdem das nutzen? Am Beispiel meiner Tochter. Wenn meine Tochter irgendwann mal 67 ist, also in Rente geht, Kapital benötigt, dann muss ich doch nur jemanden als versicherte Person eintragen, der dann im durchschnittlichen Sterbealter ist. Also 85, 90. Und wer ist 20, 30 Jahre älter als meine Tochter? Ganz klar, Vater, Mutter, Onkel, Tante, kann auch Patenonkel sein oder wer auch immer. Das heißt, und das ist das Konzept, ich nutze die Todesverleistung einer Fondspolice, um die komplette Einkommensteuer, wir haben ja auch keine Fahrtpauschale über die ganze Laufzeit, also die komplette Einkommensteuer zu sparen. Und dafür muss ich nur versicherte Person, 20, 30 Jahre älter eintragen. VN wird dann natürlich irgendwann mal meine Tochter, wenn sie dann volljährig ist, Beitragszahler, bezugsberechtigt, dann natürlich auch, wenn sie dann Geld verdient. Und VP ist tatsächlich meine Frau oder ich. In diesem Beispiel sogar meine Frau, weil sie halt jünger ist. Das ganze Konzept läuft also darauf hinaus, eine Todesverleistung zu nutzen, indem ich im Prinzip eine ältere Person, 20, 30 Jahre älter, als VP eintrage. Ein großes Handicap gibt es aber an diesem Konzept, das muss man auch sehr klar, oder 2 gibt es, muss man es mal so sehen. Das erste Handicap ist, man denkt immer, Mensch, ich warte ja auf den Tod der versicherten Person. Das ist aber tatsächlich nicht so. Warum? In der Regel stirbt sogar die versicherte Person zu früh. Man stirbt mit 87, wenn 30 Jahre Unterschied ist, ist ja der, der das Geld investiert, also der Sparer erst 57. Heißt also, man braucht es noch nicht. Also es ist tatsächlich genau umgekehrt, dass man sagt, ich warte nicht auf den Tod, sondern eher es ist, dass er zu früh stirbt. Das ist aber nicht so schlimm, selbst wenn er früher stirbt, weil alle Erträge bis dahin dann steuerfrei sind. Das richtige Handicap ist aber, ich brauche halt einen Whole-Life-Tarif. Also ich brauche einen lebenslangen Tarif, weil es kann ja sein, dass die versicherte Person 100 wird. Dann darf der Tarif nicht mit 80, 85 enden, weil dann habe ich natürlich nicht mehr die Möglichkeit, die Option auf Steuerfreiheit tatsächlich zu genießen. Es ist also eine ganz, ganz einfache Beratung an sich. Ich mache eine ganz normale Beratung und als versicherte Person trage ich einfach einen ein, der 20, 30 Jahre älter ist.
Wir haben alle mal die verschiedenen Rollen der Versicherungspolice gelernt, ne? Beitragszahler, versicherte Person, Versicherungsnehmer. Aber sie sind nicht immer so bewusst. Deshalb gut, dass du es nochmal ins Bewusstsein rufst, dass man damit durchaus spielen kann. Und gibt es da irgendeine Grenze denn bei dem Alter, beim Eintrittsalter der versicherten Person?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Man muss halt jemanden nehmen als versicherte Person, wo sich das Ganze lohnt. Machen wir mal einen Sparvertrag. Wenn jetzt derjenige schon, ich sag mal, 65 ist, also Vater, Mutter, Onkel, Tante, wer auch immer ist 65, dann haben wir noch 22 Jahre oder 20 Jahre Spardauer. Und wenn dann die mit 90 versterben, haben wir insgesamt nur 30 Jahre, sodass also relativ wenig Zinsen anfallen, sodass sich das nicht lohnt. Deswegen für Sparverträge empfehle ich immer, Investoren oder Sparer anzusprechen bis 40, also dass der Kunde 40 ist, dann sind die Eltern 60, 70, dass sich das alles noch lohnt. Ne? Also die Zielgruppe ist sozusagen wirklich bei Sparverträgen bis 40 Jahre. Meine Einmalanlage kann das allerdings schon wieder anders aussehen. Ich hatte tatsächlich hier ein Ehepaar, wo der Mann 10 Jahre älter war als sie. Statistisch gesehen ist er sogar 15 Jahre. Ein Mann lebt ja 5 Jahre kürzer als eine Frau. Also statistisch gesehen sind das 15 Jahre. Dann haben wir das ganz einfach gemacht. Ihr gehörte das Geld. Sie ist Versicherungsnehmer. Sie ist bezugsberechtigt und sie ist auch Beitragszahler. Ihr Mann ist aber dann versicherte Person. Und wenn er dann verstirbt, sind sämtliche Erträge steuerfrei. Und da wir über eine Einmalanlage reden, kommen ja sehr schnell die Erträge zustande. Und vielleicht kann ich an diesem Beispiel auch direkt auf die Erbschaftssteuer eingehen, da ja Versicherungsnehmer, Beitragszahler und Empfänger die identische Person ist, haben wir also auch keine Erbschaftssteuer, weil der das Geld bekommt.
Ihr eigenes Geld.
Genau, sie bekommt ihr eigenes Geld und deswegen ist es komplett steuerfrei. Das sind enorme Summen, kann man ja auch mal ausrechnen. 100.000 mal bei 6% verdoppelt sich das ja ungefähr in 10 Jahren. Das heißt, ich habe 100.000 Euro Ertrag steuerfrei.
Also sagen wir mal 28.000 gespart.
Genau. Ja. Und wenn man sich das mal überlegt, wir reden hier über Tarifkosten, ich sag mal bei Abschlusskosten, bei voller Verprovisionierung von 5.000 bis 7.000 Euro bei Ausgabeaufschlag. Beim Fonds sind es ja auch irgendwo 2.500 bis 5.000 Euro, je nachdem, wie der Ausgabeaufschlag ist. Bei ETFs sind es, hängt immer von der Bank ab, sind ja dann die Börsenkosten und die abhängigen Bankkosten. Aber selbst wenn es keine Kosten hätte, wir würden tatsächlich dann, wie du sagtest, 28.000 Euro sparen. Und hätten dann 7.000 meinetwegen irgendwann ausgegeben. Wir haben immer noch jetzt alles mal roundabout 20.000 Vorteil. Nur bei 10 Jahren. Und wir hoffen ja, dass der Kunde sogar länger lebt.
Ja, das eine wäre eben einmal Beiträge. Sagst du, da macht es durchaus auch in höherem Alter noch Sinn. Dann hast du gesagt, bei laufenden Sparverträgen, also mit laufender Sparrate, wäre eher so tendenziell maximales Beginn 40 Jahre für den Sparer. Der Abstand sollten so 20, maximal 30 Jahre sein, weil ansonsten eher das Risiko ist, dass die Person zu früh verstirbt. Wenn man jetzt den jungen Kunden vor sich sitzen hat, in der Regel hat man ja nicht die ganze Familie am Tisch, sondern berichtet dann, dass es die Möglichkeit gibt. Du hast es ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt. Ich sage jetzt mal, es gibt die Möglichkeit, steuerfrei zu sparen. Ganz plakativ, die steuerfreie Fondspolice, es gibt sie doch noch. Und dann wird er wahrscheinlich oder die Mandantin sagen, das klingt interessant für mich. Was muss ich denn dafür tun? Und dann kommt man zu dem Punkt, ja, es muss halt irgendeine dritte Person, es müssen ja auch nicht die Eltern sein, die halt ungefähr 20 Jahre älter ist, als versicherte Person eingesetzt werden. wenn wir das jetzt erklären würden, könnten wir das wahrscheinlich gut klar machen, dass das eben nicht die Spekulation auf den Tod der Person ist. In meiner Erfahrung ist, dass der Reflex aber sofort kommt. Hast du da auch was, wie gibst du das den Kunden mit an die Hand, dass sie das dann der potenziellen versicherten Person erklären, dass jetzt nicht auf ihren Tod spekuliert wird?
Ja, also effektiv ist es so, dass wir ein paar Unterlagen haben, um das aufzubereiten. Mhm. Damit der Kunde aber auch erstmal den Effekt sieht, geben wir tatsächlich erstmal sogar mit einem Tool, kann man sehr, sehr leicht berechnen, was ist eigentlich besser, Fonds oder Fondspolicen. Das ist komplett nach Kosten und nach Steuern. Das heißt, ich kann es dem Kunden erstmal zeigen. Jetzt habe ich aber den Kunden, der vor mir sitzt, überzeugt. Wie du schon sagst, ich muss ihm natürlich die Angst nehmen. Er muss ja auf Vater, Mutter, Onkel, Tante oder wer auch immer, kann ja auch der Nachbar sein, zugehen und sagen, du, ich brauche mal eine Unterschrift. Und das haben wir festgestellt, kann man relativ einfach machen, dass man sagt, ich habe selber bei Maklern in der Ruhestandsplanung erlebt und ich sage, würdest du eine Unterschrift geben? Du stirbst dadurch nicht früher, du hast keine Rechte, du hast keine Pflicht, du gibst nur eine Unterschrift und wegen dieser Unterschrift ist es tatsächlich so, dass dein Sohn, deine Tochter, dein Nachbar 30, 40, 50.000 Euro Steuern spart. Ist das für dich okay? Und dann sagt er, ja, weil eins darf man wirklich nicht vergessen, das ist zwar so ein lapsiger Spruch, aber dass man wirklich sieht, man stirbt durch die Unterschrift, in der Regel jedenfalls, nicht eher. Ja? Denn in den seltensten Fällen motiviert das ja tatsächlich einen Sohn oder eine Tochter da Hand anzulegen. Wir sterben irgendwann, das ist ganz klar. Und wenn durch diesen Tod etwas Positives für das eigene Kind oder für den Nachbarn, mit dem man befreundet ist, was passiert, dann gibt man tatsächlich gerne die Unterschrift. Fazit ist also, ich würde gar nicht sagen, wir brauchen da einen Tod dazu, deswegen formuliere ich es auch immer Option auf Steuerfreiheit, sondern falls dir, wenn ich irgendwann mal das Geld brauche und falls dir vorher was passiert, dann habe ich alles steuerfrei. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Die Steuer ist ja identisch, als wenn man es anders gestrickt hätte, denn ich habe immer noch das Halteinkünfteverfahren und so weiter. Das heißt, ich verliere nichts, ich gewinne nur die Option.
Ja.
Und wie du schon sagtest, es ist vielleicht erstmal ein bisschen makaber, aber du hast ja auch Kinder, oder ich weiß gar nicht, ein Kind. Genau, da einfach mal an die eigene Nase packen, würde man nicht eine Unterschrift leisten, wenn dadurch das Kind oder die Kinder so viele Steuern sparen würden.
Ja. Wäre für mich gar keine Frage. Ich stecke jetzt allerdings auch in der Thematik drin. Aber ja, meine Erfahrung ist auch, dass das es gibt immer die Rückfrage, aber es gibt da nie, mache ich nicht. Sonst funktioniert. Also da darf man als Kollege ruhig sich trauen, das anzusprechen. Und wie du sagst, es ist eine Option, wenn ich das Renteneintrittsalter erreiche, die versicherte Person lebt noch und ich brauche halt mein Geld, dann kann ich es ja ganz normal beziehen und habe halt die normalen Regelungen, wie sie immer gelten. Also ich stelle mich dadurch nicht schlechter.
Man könnte ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Können denn viele Kunden überhaupt auf diese Steuerbefreiung verzichten? Das habe ich leider festgestellt, dass viele das nicht machen in unserer Branche. Was viele machen, ist eine Rentenlücke aufzuzeigen. Dass man sagt, Mensch, mit 67 oder 70, je nachdem wann du in Rente gehst, fehlt dir so und so viel Kapital. Deswegen machen wir das. Was für eine Risikotoleranz hast du? Gut, du bist ja sicherheitsorientiert, dann machen wir halt einen Tarif XY. Rechnet den, obwohl Garantie vielleicht vorhanden ist, aber mit 6% hoch. Und das ist tatsächlich eine Krux, das ist einfach ein Fehler. Ich darf eine Garantiepolice in der heutigen Welt nicht mit 6% hochrechnen. Warum macht man das? Zinseszinsformel. In der Zinseszinsformel steckt halt der Beitrag drin, die Laufzeit und der Zins. Leider gibt aber jeder Kunde vor. Er gibt vor, wie groß ist mein Rentenwunsch, also die Lücke gibt er vor. Er gibt mit seinem Alter die Laufzeit vor und er gibt mit seiner Liquidität den Beitrag vor. Wenn ich aber eine Zinseszinsformel vor mir sitzen habe, weiß ich, 4 Variable, 3 sind fix durch den Kunden, dann ist die Rendite, der Zins, nicht mehr frei wählbar. Das heißt, diese Frage, wie risikotolerant bist du denn, ist eigentlich falsch. Man muss sie stellen, Ich muss ja den Bogen ausfüllen. Aber eigentlich hat jeder Kunde diesen Zins fest auf der Stirn festgetackert. Und bei den meisten Kunden steht 4, 5, 6% brutto. So, und wenn ich jetzt davon noch Steuern abziehen muss, dann heißt das ja, ich muss ja tatsächlich mindestens 6% erwirtschaften. Entschuldigung, netto war das. Also 5, 6, 7% netto steht da. Und wenn ich noch Steuern zahle, muss ich sogar noch mehr erwirtschaften. Das heißt ja, also, die meisten Kunden können sich Steuer zahlen, so bitter es klingt oder so komisch es klingt, überhaupt nicht leisten.
Kann ich leisten. Ja.
Ja, also eine ganz spannende Geschichte. Man muss sich das wirklich mal mit der Zinseszinsformel ausrechnen. Wenn man dann feststellt, ich brauche netto 6%, dann kann er sich nicht leisten, die Steuer zu zahlen, weil er 9% nicht immer bekommen kann.
Absolut. Der Vollständigkeit halber, eine Risikoprüfung fällt in der Regel auch nicht an für die versicherte Person, weil es dem Versicherer im Prinzip egal ist, ob der Todesfall früher oder später eintritt, richtig?
Jein. Ich hatte ja gesagt, die Grundvoraussetzung ist ein lebenslanger Tarif, also ein Whole-Life-Tarif nennt man das. Mhm. Ein lebenslanger Tarif gibt es aber in einer Lebensversicherung genauso wie einer Rentenversicherung. Die Helvetia hat zum Beispiel nur Rentenversicherung in der dritten Schicht und unsere Policen sind alles lebenslange Tarife. Also Helvetia, weil wir uns halt auf Ruhestandsplanung fokussiert haben, hat nur lebenslange Tarife. Bei einer Rentenversicherung fällt tatsächlich keine Risikoprüfung an.
Bei aber kein Todesfallschutz über das Guthaben hinaus. So. Genau.
Bei uns ist zwar so ein bisschen vermempelt, also wir haben so 1% der Beitragssumme, aber das ist zu vernachlässigen. Genauso wie du gesagt hast. Habe ich aber einen Whole-Life-Tarif als Lebensversicherung, dann ist ja ein Todesfallschutz dabei, ist ja auch gefordert steuerrechtlich und da kann dann natürlich Gesundheitsprüfung anfallen und da haben wir dann vielleicht ein Problem, weil die ältere Person dann natürlich vielleicht schon gesundheitliche Probleme hat. Also bei der Helvetia haben wir das bewusst als Rentenversicherung deswegen gebaut.
Ja, also alles in allem ein super Vertriebsansatz, mit dem ich dem Kunden wirklich was Gutes tun kann und ein Alleinstellungsmerkmal habe ich damit nicht als Makler, weil wenn das der andere Makler macht, habe ich es auch. Aber das Wissen haben eben wenige und von daher kann das ein großer Vorteil in der Beratung sein, um auch den Aha-Effekt beim Kunden zu erzeugen. Du hast vorhin schon das Thema Erbschaftssteuer angesprochen. Auch da gibt es ja spannende Ansätze, wie man die reduzieren oder in den Griff bekommen kann. Was hast du denn da im Köcher in die Richtung?
Ja, wir reden ja hauptsächlich Fonds versus Fondspolice. Und hier muss man bei der Erbschaftssteuer als erste tatsächlich sagen, dass da die Direktanlage in Fonds und ETFs, die werfe ich jetzt mal einfach zusammen in die gleiche depotführende Stelle, nenne ich das jetzt mal, einen riesen Nachteil haben. Warum? Wenn ich ein Depot erbe, als Erbe sind sämtliche Erträge, die der Erblasser, also der, der das vorher besessen hat, erwirtschaftet hat, zu Lebzeiten erwirtschaftet hat, sind bei dem Erben dann zu versteuern. Machen wir ein Beispiel. Wir haben einen 65-Jährigen, der 100.000 meinetwegen angelegt hat und mit 85 verstirbt er, also 20 Jahre. Man hat alle 10 Jahre bei 6% eine Verdopplung. Reden wir also von 100.000, ich sage jetzt einfach mal auf 400.000 oder 300, ist jetzt ja Wurst. Also so eine Größenordnung. Und diesen Ertrag, das, was der Erbe bekommt und das, was der Erblasser, der das vorher besessen hat, investiert hat, muss der Erbe einkommensteuertechnisch versteuern. Das heißt, also beim Depot hat er nicht nur die Erbschaftssteuer zu zahlen, sondern auch die Einkommensteuer, die der Erblasser nicht versteuert hat. Das Beispiel, was ich eben gesagt habe, er erbt 400.000, ist insoweit ein nettes Beispiel, weil natürlich in der Erbschaftssteuer separate Freibeträge existieren. Ein Kind hat zum Beispiel 400.000 Freibetrag, also wäre das erbschaftssteuertechnisch frei, wenn nicht noch andere Vermögensgegenstände da sind. Die Fondspolice hat zwei Riesenvorteile gegenüber der Direktanlage und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund von einer Fondspolice, wenn wir über eine Einmalanlage reden, die auch einen ich sag mal 50, 60-Jähriger und aufwärts investieren möchte, weil wir nicht nur über Einkommensteuer reden, sondern auch über Erbschaftssteuer. Fangen wir erst nochmal mit der Einkommensteuer an. Der Ältere, nehmen wir mal den 60-Jährigen, investiert das ja für sich. Also wieder über Vertragsgestaltung, Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler und bezugsberechtigt ist der Geldbesitzer. Also stinknormaler Vertrag. Wenn es ein Whole-Life-Tarif ist, bleibt das Geld so lange drin in dem Vertrag, bis er verstirbt. Im Todesfall spart jetzt nicht natürlich der Geldbesitzer die Einkommensteuer, wie wir es im ersten Konzept besprochen haben, sondern er spart tatsächlich die Einkommensteuer für den Erben. Das heißt, 100.000 investiert, 400.000 wird vererbt, dann sind diese 300.000 nicht beim Erben einkommensteuertechnisch anzusetzen. Jetzt reden wir also, weil es eine längere Zeit ist, nicht mehr über nur 30, 40, 50.000 wie in dem ersten Beispiel, sondern wir reden über deutlich größere Einkommensteuerersparnissen beim Erben allerdings. Also es ist wirklich eine andere Zielgruppe. Wir reden über die ältere Generation, die vererben möchte. Das ist aber die Einkommensteuer. Und immer wenn wir über Steuer reden, müssen wir ganz, ganz klar unterscheiden, reden wir über Einkommensteuer oder Erbschaftssteuer. Und die Erbschaftssteuer ist auch bei der Fondspolice sehr, sehr gut zu optimieren. Da brauchen wir aber auch ein Konzept zu. Es ist auch mündlich ein bisschen schwieriger zu übermitteln, aber ich versuche es trotzdem mal. Oder sind jetzt bis jetzt erstmal Fragen da?
Ja, aber ich würde es nochmal unterstreichen wollen, wie wichtig die Unterscheidung ist, weil Einkommensteuer, weil der Reflex ist oft bei Erben und Schenken, ja, so viel Vermögen habe ich ja gar nicht, das fällt ja in den Freibetrag. Okay. So, aber bei Einkommensteuer ist der Freibetrag meistens durch das eigene Einkommen des Erben schon aufgebraucht, weil er relativ gering ist. Das heißt, es gibt halt keinen Freibetrag mehr.
Man hat halt die 1.000 Euro, den Tauschbetrag habe ich, ne? Der ist halt schnell aufgebraucht, definitiv.
Richtig. Also von daher ist es für so gut, also eigentlich für jeden relevant und bringt für jeden einen Vorteil. Das wollte ich einfach noch mal unterstreichen, bevor wir dann den gedanklichen Sprung machen zur Erbschaftssteuer, wo es Freibeträge gibt, wo es aber auch unabhängig von den Freibeträgen ja spannend sein kann, die Fondspolice einzusetzen. Genau.
Also wir müssen jetzt natürlich Situationen betrachten, wo wir nicht in den Erbschaftssteuerfreibeträgen sind, weil da habe ich die gleiche Steuerfreiheit in der Fondspolice wie bei der Direktanlage, weil wir jetzt ja in der Erbschaftssteuer sind. Das heißt, bei Kindern liegen wir über 400.000, die übertragen werden sollen. Bei Lebenspartnern, die haben ja nur 20.000. Oder Nichte hat auch nur 20.000. Ein Enkel hat 200.000. Also einfach mal auseinandersetzen ist das Schöne an der Erbschaftssteuer, bevor wir auf die Vorteile der Fondspolice eingehen, ist tatsächlich, es ist unglaublich einfach, die Erbschaftssteuer zu berechnen. Und zwar selber. Der Kunde kann das, der Berater kann das. Warum? Es gibt eigene Steuerklassen. Das hängt mit dem Verwandtschaftsgrad zusammen. Wie gesagt, Kind zum Beispiel Steuerklasse 1 hat nichts mit der Einkommensteuerklasse zu tun. Immer wieder aufpassen. Mhm. Man vermempelt das unheimlich gern. Also, man hat eine Steuerklasse zum Erblasser. Dann nehme ich den Freibetrag. Und dann brauche ich nur noch in der Tabelle nachzugucken, wie hoch ist der Steuersatz. Es gibt keine Progressionsformel wieder bei Einkommensteuer oder Ähnliches. Also es ist wirklich einfach ein Steuersatz. Also das zu berechnen ist super einfach. Am besten sich mal die Tabelle besorgen. Die, die das nicht haben, können gerne auch auf Helvetia Betreuer zugehen. Wir haben sehr, das nennt sich Vertriebskompendium. Da sind alle Zahlen drin, auch zu Erben und Schenken. Mhm. Gehen wir also nochmal davon aus, ich kenne den Freibetrag. Und ich erbe mehr als den Freibetrag. Das heißt, alles, was da drüber ist, muss ich dann versteuern. Und dann greift tatsächlich, wir nennen das das Konzept der Todesfallverrentung, greift vor allem bei einer Einmalanlage. Und ich vereinbare, dass im Todesfall, ich muss erstmal doch noch anders einsteigen, ich vereinbare mit dem, der das Geld besitzt, eine ganz normale Fondspolice. Also VN, VP, bezugsberechtigt und Beitragszahler ist der Geldbesitzer. Er kann jederzeit darüber verfügen, kommt er ins Pflegeheim, nimmt er sich Geld raus und so weiter. Also es ist eine stinknormale Fondspolice auf den Geldbesitzer oder auf den Kunden des Beraters. Aber es gibt eine Besonderheit. Im Todesfall bekommt der Erbe das nicht als Todesfallleistung auf einen Schlag ausgezahlt, sondern in Form einer Rente. Deswegen also Todesfallverrentung. Die Todesfallsumme wird in der Sterbesekunde verrentet, sodass also der Sohn zum Beispiel eine Rente bekommt. Und warum ist das so hochinteressant? Eine Rente wird mit dem sogenannten Vervielfältiger multipliziert. Heißt, das Erbschaftssteuerfinanzamt will nicht jedes Jahr immer die aktuelle Rente als Erbschaft besteuern, sondern die will immer, so wie es bei der Steuer immer ist, alles auf einen Schlag haben. Also nimmt man die Jahresrente und multipliziert das mit einem Multiplikator. Nennt sich halt Vervielfältiger. Ist unterschieden nach Alter und Geschlecht. Mann, Frau, divers gibt es noch keinen. Das heißt, der Diverse hat einen Vorteil. Ich wäre mal gespannt, wie das Finanzamt da einen Wert ansetzen würde. Mann, Frau also nur. So, dann habe ich also, ich sage jetzt mal, 20.000 Euro Jahresrente mal einen Multiplikator und dieser Wert wird dann versteuert. Und was ist der geniale Effekt an einer Verrentung? Ich spare circa 3/4 der Erbschaftssteuer, weil ungefähr nur 1/4 des Wertes, was die Rente ausmacht, sozusagen dann steuertechnisch angesetzt wird.
Das heißt, um kurz das Beispiel zu nehmen, als Zahl mit den 400.000, die Auszahlung im Todesfall wäre jetzt eigentlich 400.000 gewesen. Diese 400.000 werden verrentet. Diese Rente wird mit dem Vervielfältiger multipliziert und der Wert, der sich daraus ergibt, sind nur rund 100.000.
Genau. Genau.
Also muss ich auch nur noch 100.000 versteuern statt 400.000.
Genau. Jetzt war es natürlich beim Sohn so, dass er 400.000 Freibetrag hätte. Da hätte sich das nicht richtig gelohnt, weil er hat ja alles steuerfrei bekommen. Und,
aber es gab ja noch ein paar Häuser daneben.
Genau. Oder ja, genau. Und dann hätte er das gespart oder es ging vielleicht an die Nichte mit 20.000 oder wie auch immer. Wir haben aber tatsächlich auch ein bisschen gelernt. So war unser System ganz am Anfang und haben dann aber festgestellt, es gibt zwei Handicaps an diesem System. Nehmen wir einfach mal an, der Vater hat heute 200.000 und sagt, ist ja alles innerhalb des Freibetrags. Ich brauche die Verrentung gar nicht. Ist ja innerhalb Freibetrags. Jetzt lebt er aber noch 30, 20 Jahre und aus den 200.000 wird sehr schnell 600.000, vielleicht auch 700.000. Dann bin ich oberhalb des Freibetrags. Das heißt, der Berater hat den mit 60 angesprochen, hatte kein Erbschaftssteuerproblem oder der Ruhestandsplaner hat kein Erbschaftssteuerproblem kennengelernt, hat also die Verrentung gar nicht angestoßen. Oder umgekehrt, das gleiche Problem nur invers, der Vater hatte 700.000, brauchte aber für die Pflege Geld, hat Geld rausgenommen und dann waren nachher nur noch 300.000 drin. Dann hätte er die Verrentung nicht mehr gebraucht, obwohl man es ja vereinbart hätte, was ja auch blöd ist. Und deswegen haben wir jetzt in diesem, man muss so ein Zusatzformular für die Todesfallverrentung einfach dabei legen, da haben wir jetzt einfach so einen Wert eintragbar gemacht, dass ich gesagt habe, erst ab einer Summe von zum Beispiel 400.000, man trägt einfach den Freibetrag dort ein, dann soll verrentet werden und wenn es drunter liegt, wird es nicht verrentet. Das heißt, ich habe jetzt den Effekt, ich kann bei jeder Einmalanlage das effektiv dabei legen, weil wenn ich drüber liege, wird es verrentet. Wenn es drunter liegt, wird es nicht verrentet. Also auch hier, es ist nur eine Option auf Steuerersparnis, sodass ich eigentlich jeden Kunden, ich sag mal, wir haben jetzt die Babyboomer, die demnächst alle in Rente gehen, die kann ich alle ansprechen und sagen, die Einmalanlage machen wir in der Fondspolice. Immer wenn du dran gehen willst, kommst du dran. Hast keine Vorabpauschale und so weiter. Und wir bauen jetzt noch diese Option auf Todesfallverrentung ein, sodass, egal wann was passiert, auf jeden Fall auch eine Erbschaftssteueroptimierung vorhanden ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte. Als Anleger bleibst du ja Herr des Geldes die ganze Zeit. Du kannst jederzeit an dein Geld ran, weil das ist ja sonst auch oft so ein Thema bei anderen Konzepten. Ich muss es jetzt schon verschenken oder ähnliches und dann habe ich es ja nicht mehr in meiner Gewalt. Und was ist, wenn ich es dann doch brauche für Pflege oder ich lebe länger und etc. etc. Es bleibt komplett in meiner Gewalt in meinem Einflussbereich. Und das andere ist jetzt noch, was mir in den Kopf kommt, Stichwort Rentenkapitalisierung. Also ich kann ja auch eine begonnene Rente, wenn es der Tarif hergibt, irgendwann dann doch wieder entfällig stellen und kapitalisieren, was noch nicht verrentet wurde. Wie wäre das denn steuerlich zu betrachten in dem Fall?
Ja, also bei uns heißt das Ganze Cash-Option, also dass ich einfach eine Option habe, aus einer Rente Cash wieder rauszuziehen. Ja. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, ist es unterschiedlich am Markt. Manche sagen, alles das, was ich eingezahlt habe, darf ich rausziehen, die Erträge bleiben aber in der Rente. Mhm. Und wir sagen, wir haben halt das Individualverfahren bis 87, kann also bis 87 alles inklusive der Zinsen sogar wieder rausziehen. Das ist aber erstmal das Rechtliche zur Rente und auch die Todesverfremdung ist mit dieser Cash-Option auch ausgestattet. Das ist jetzt aber das Rechtliche und du hast ja nach der steuerrechtlichen Geschichte gefragt, wie sieht es steuerrechtlich aus? Man muss steuerrechtlich immer aufpassen, dass kein Gestaltungsmissbrauch stattfindet. Heißt, ich mache ein Konzept nur, um Steuern zu sparen. Und dann sagt das Finanzamt zu Recht, nein, nein, du hast das ja nur wegen der Steuer gemacht, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Deswegen musst du das nachversteuern. Da muss man aufpassen. Da gibt es Indizien dazu, ab wann gilt das als Steuermissbrauch oder Gestaltungsmissbrauch, dass zum Beispiel der Betrag ähnlich ist, die Höhe, die Zeit und so weiter. Und in der Regel kann man aber davon ausgehen, da der Gestalter, der Erblasser, ja verstorben ist, und der Erbe ja nicht der Gestalter ist, dass es kein Gestaltungsmissbrauch ist. Trotzdem empfehlen wir immer, mindestens 10 Jahre das Geld in der Rente zu lassen und dann das rauszuziehen. Bei Erbrecht gibt es halt immer diese 10-Jahres-Frist, sodass man sagt, da gehen wir davon aus, dass das Finanzamt dann nicht mehr meckert. Viele haben es auch schon nach 5 Jahren ausprobiert. Das wissen wir mit so einem kleinen Teilbetrag. Da hat aber das Finanzamt auch nichts zugesagt. Also gehen wir davon aus, dass man es eventuell auch nach 5 Jahren machen kann. Aber empfehlen ist definitiv, dass man das mindestens 10 Jahre drin lassen sollte. Mhm.
Also gerade hier im Süden, wenn da noch eine schuldenfreie Immobilie da ist und womöglich noch eine vermietete Eigentumswohnung, was auch immer. Also man kommt sehr schnell über die Beträge, über die Erbschaftssteuerfreibeträge, gerade wenn nur ein Kind da ist. Von daher, da macht es sehr viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wir haben aber auch festgestellt, es macht auch dann Sinn, wenn es potenziell mal sein könnte, aufgrund des Kapitalzuwachses in der Police selber oder weil man ja nicht weiß, was das Leben sonst noch bringt an Wachstum des Vermögens. Die Police macht ja auch Sinn in Richtung Steuerung der Flüsse, unabhängig von den Erbschaftsfreibeträgen, weil ich einfach bestimmte Regelungen habe im Todesfall, wer denn erbt. Und die kann ich mit einem Testament beeinflussen, ich kann sie aber auch mit der Fondspolice beeinflussen. Gibt es da auch Ansätze in die Richtung, wo er sagt, da bringt die Fondspolice einen Vorteil?
Also generell, und das ist das Schöne, gut, dass du das auch ansprichst, ist halt, dass das Bezugsrecht immer am Nachlass vorbeigeht. Das heißt, es fließt nicht in den Nachlass. Das ist aber eine rein rechtliche Gestaltung. Also wir hatten eben schon die Situation, dass man aufpassen muss, Einkommensteuer und Erbschaftssteuer nicht zu vermempeln. Da muss man also wirklich aufpassen. Genauso muss man sich bei Gestaltung immer aufpassen, reden wir über das Rechtliche, also wer bekommt das Geld, und übers Steuerrechtliche. Auch das wird immer gerne in der Beratungspraxis vermempelt. Jetzt reden wir nun mal übers Rechtliche. Wie du schon sagtest, Bezugsrecht. Ich kann per Testament sagen, du kriegst so und so viel Geld. Punkt. Muss ich ein Testament machen. Dass ein Testament total viel Sinn macht, das mache ich mal sehr schnell deutlich in unserem Seminar Ruhestandsplanung. Vielleicht einen ganz kleinen Werbeblock für die, die das jetzt hier hören und noch nicht die Ruhestandsplanung Weiterbildung gemacht habe. Gerne mal auf einen Helvetia-Betreuer zugehen. Wir führen das immer noch durch. Es sind 3-Tages-Veranstaltungen. Hilft ungemein, einen Tag allein über Erben und Schenken.
Da vielleicht ganz kurz dazu, ich ergänze den nochmal, weil ich habe ja die Ausbildung selber bei dir sogar ja gemacht. Das ist schon viele Jahre her, aber ich habe sie noch in guter Erinnerung. Ich weiß, dass ich viele Aha-Effekte hatte. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch es ist keine Produktwerbeveranstaltung, sondern man lernt wirklich sehr viel Steuerliches, sehr viel Rechtliches, was die Themen angeht. Also kann man wirklich empfehlen. Habt ihr dazu eigentlich eine Website? Dann können wir die gerne in die Shownotes packen. Ansonsten gilt der Hinweis auf den Maklerbetreuer.
Also wir haben keine Website konkret dafür. Wir haben über die Konzepte haben wir jeweils immer eine Website, also die steuerfreie Anlage und die Todesfallversicherung. Da haben wir jeweils eine Webseite zu. Das Einfachste ist einfach auf einen Helvetia-Betreuer zuzugehen. Wir haben dieses Jahr auch eine neue Ausbildung oder Weiterbildung. Generationenvorsorge, das spezialisiert sich wirklich auf die Babyboomer, weil jetzt so viele hingehen. Deswegen haben wir da nochmal eine Weiterbildung. Aber das mal außen vor, das Werbeblock sozusagen zu Ende. Ja. Gehen wir nochmal drauf ein. Wir reden hier ja über die rechtliche Gestaltung. Das heißt, wie kann ich im Todesfall tatsächlich mit einer Fondspolice das sehr schön gestalten? Ich kann ein Bezugsrecht einsetzen. Ich kann sogar sagen, 40% bekommt der, 60% der. Da eine Todesfallleistung immer am Nachlass vorbeigeht, heißt das auch, dass effektiv, wenn wir den Todesfall mitbekommen über die Sterbeurkunde, dass das genau so dann auch ausgezahlt wird. Ein Punkt muss man ein bisschen einschränken. Achso, Entschuldigung, erst noch. Es ist natürlich erbschaftsteuerpflichtig. Das ist wieder der Unterschied. Ich kann Bezugsrecht einsetzen, der bekommt das auch. Aber natürlich, wenn es außerhalb der Freibeträge ist, ist es erbschaftsteuerpflichtig. Kann ich mit der Todesfallverrentung optimieren, aber hier reden wir ja über die Gestaltung. Ich kann mit dem Testament das Gleiche bewirken, muss dann natürlich immer sehr konkret darauf eingehen. Wenn Geld verbraucht wird, kann das sein, dass dann ungerecht fertigt behandelt wird. Sagen wir mal, ich habe zwei Kinder. Der eine bekommt per Testament, per Verfügung das Depot, der andere die Wohnung. Beides war mal 200.000 wert oder 300.000, ist ja egal. Also während des Testaments hat man das sehr schön gegliedert. Dann wurde er aber pflegebedürftig. Man hat dann das Geld aus dem Depot rausgenommen. Plötzlich kriegt der eine ein ganz kleines Depot und die Immobilie ist meinetwegen genauso viel wert. Also hat man tatsächlich bei Testament da gewisse Schwierigkeiten. Mit einer Fondspolice kann ich das super splitten, dass ich sage, du kriegst deine 50, du kriegst deine 50 und es geht am Nachlass vorbei. Einen Punkt aber auch noch, es gibt den sogenannten Pflichtteil, heißt also, ich kann in einem Testament auch etwas verfügen. Und da, auch wenn eine Fondspolice am Nachlass vorbeigeht, geht das in den sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch rein, wenn die Fondspolice halt noch nicht 10 Jahre existiert oder das Bezugsrecht 10 Jahre noch nicht existiert hat. Das geht jetzt allerdings so tief rein ins Erbrecht, dass ich da nochmal auf die Ruhestandsplanung hinweisen möchte. Das kriegen wir hier im Podcast tatsächlich nicht abgefackelt. Nur, dass man weiß, Pflichtteil kann tatsächlich eventuell ein Problem beim Bezugsrecht geben, hat aber immer noch mehr Vorteile als bei der Fonddirektanlage.
Vielleicht ein Beispiel und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber es gibt ja sehr viele, immer mehr uneheliche Partnerschaften, also einfach Partnerschaften, die nicht verheiratet sind, und dann habe ich einen Freibetrag erbschaftsrechtlich von 20.000.
Nee, das ist tatsächlich nicht ganz richtig.
Das ist nicht richtig.
Man muss auch hier unterscheiden ums Rechtliche und das Steuerrechtliche. Das Stiefkind ist ja diese Patchwork-Familie, also nicht mit mir blutsverwandt, hat rechtlich keinen Anspruch. Ja, also ein Stiefkind kriegt tatsächlich in der Patchwork-Familie.
Ich meine Partnerschaft, Mann und Frau sind nicht verheiratet, keine Kinder.
Dann hattest du recht. Okay. Ich war bei der Patchwork-Familie. Nein, nicht verheiratet haben definitiv 20.000 Freibetrag nur. Steuerklasse 3 fängt sogar bei 30% Erbschaftssteuer an. Da liegen wir also unglaublich hoch. Entschuldigung, genau. Ich hatte dich falsch verstanden.
Aber es gibt ja viele, die jetzt deshalb nicht extra heiraten wollen und womöglich keine Kinder haben. Und jetzt sind die auch noch jung und sagen, Tod ist noch statistisch ganz weit weg. Aber es kann halt immer passieren. Aber eigentlich wollen sie, dass im Todesfall das Vermögen an den Partner geht, weil sie sich als Partnerschaft sehen, auch wenn sie formell nicht verheiratet sind. Und erbschaftsrechtlich wäre es aber von der Erbfolge so, dass es doch dann erstmal an die Eltern gehen würde.
Genau. Also erstens Der Partner hat rechtlich keinen Anspruch und steuerrechtlich ist er in der Steuerklasse 3. Sie sind nicht verwandt und deswegen und auch nicht verheiratet und deswegen bekommen sie nichts. Und genauso wie du gesagt hast, die können ja sogar Kinder haben, dann kriegen halt die Kinder was. Aber der Partner, der nicht verheiratete Partner, kriegt tatsächlich nichts. Und wenn er was bekäme, hätte er einen ganz niedrigen Freibetrag. Das gilt übrigens nicht nur für junge Ehegatten oder Lebenspartner in diesem Zusammenhang, sondern das ist sogar ganz häufig bei Älteren auch so. Warum? Die kriegen ja teilweise Witwen- oder Witwerrente und wenn die wieder heiraten würden, der neue Lebenspartner, dann würden sie die Witwenrente verlieren. Ne? Mhm. Und das kann ganz schön viel sein, wenn man überlegt, der eine kriegt meinetwegen 200 Euro Witwenrente, der andere 100, dann reden wir über 300 Euro im Monat, das ist viel. Ja, mhm. Sodass also viele deswegen nicht heiraten, dann haben sie aber natürlich ein steuerliches Problem, auch ein rechtliches, wenn sie sich gegenseitig versorgen möchten.
Wenn die Kinder da sind, dann sagen die in der Regel, ist ja okay, wenn es die Kinder bekommen, aber wenn eben keine Kinder da sind, davon haben wir ja immer mehr, deshalb haben wir ja unsere umgekehrte Alterspyramide, dann wollen sie in der Regel nicht, dass die Eltern es bekommen. Die Eltern wollen es vielleicht auch gar nicht. Ja, sie wollen es eigentlich, dass der Partner kriegt. Aber er hatte keinen Anspruch. Und wenn, dann wird er nur 20.000 Freibetrag haben. Und wenn ich hier mit der Fondspolice außerhalb dann der normalen Erbfolge das Vermögen umleiten kann, dann kann ich als bezugsberechtigt meinen nicht verheirateten Partner einsetzen. Dann ist das Geld erstmal drüben. Da habe ich die Erbschaftssteuer immer noch nicht gelöst. Aber im zweiten Schritt, dann mit der Todesfallverrentung habe ich zumindest mal den Freibetrag, sagen wir in Anführungsstrichen, vervierfacht, ganz grob, und ihn auf rund 80.000 aufgeblasen.
Genau. Also genauso wie du sagst, gerade bei so kleineren Freibeträgen, 20.000 ist bei Erbschaftssteuer wirklich eher der kleinere Freibetrag, lohnt sich diese Kombination Bezugsrecht und Todesfallverrentung sehr. Den einen kann ich rechtlich bedienen, er kriegt was und steuerrechtlich kann ich es dann mit der Todesfallverrentung dann optimieren.
Schön. Also ich finde, die Ansätze sind sehr spannend, sowohl weil es in der Praxis einfach wirklich helfen, wenn der Fall der Fälle eintritt. Sollte der Fall der Fälle nicht eintreten, glaube ich, tritt in der Beratung immer die Erkenntnis ein, okay, ich habe hier wirklich einen Profi vor mir sitzen und nicht einen Ersatz für Check24 und einen Policenverteiler. Das heißt, ich kann wirklich meinen Expertenstatus damit unter Beweis stellen gegenüber der Mandanten. Und von daher vielen Dank mal, Guntram, für die spannenden Ansätze heute. Und ich verweise nochmal auf deinen Werbeblog vorhin. Wenn jemand mehr wissen will, macht wirklich die Ausbildung. Es ist wirklich sehr lehrreich. Der Guntram bringt das auch sehr schön rüber, wie ihr heute erfahren durftet. Und dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch sagst, ich habe noch den Mega-Ansatz, den möchte ich hier noch heute zum Besten geben, machen wir den Sack zu.
Ich würde gerne trotzdem Fazit noch geben, Nikolas.
Ja, gerne, mach das.
Ich würde ein Fazit geben. Man hat ja ein bisschen gemerkt, ich brenne für die Ruhestandsplanung und ich brenne auch für die Fondspolice. Ich bin aber trotzdem immer der Ansicht, und da muss man immer aufpassen, ich bin kein Einprodukt Berater oder Löser. Wir brauchen Fonds einfach für die mittelfristige Anlage, auch bei den Älteren. Auch Ältere haben die 1.000 Euro Freibetrag, sodass man immer sagt, ich brauche eigentlich auf jeden Fall beides. Ich sehe immer wieder, dass es Berater gibt, die sagen, für mich gibt es nur Fonds und es gibt auch welche, die sagen, für mich gibt es nur Fondspolicen. Meiner Ansicht nach sind beide einfach falsch. Beide Produktarten haben bei jedem Kunden eigentlich was zu suchen. Wir brauchen beides. Das ergänzt sich super. Und deswegen finde ich wirklich an sich diese Diskussion Fonds oder Fondspolice falsch. Die Frage ist nur, wie viel stecke ich in die eine depotführende Stelle und wie viel stecke ich in die andere depotführende Stelle. Das so ein bisschen noch. Nicht, dass man immer denkt, ich würde nur die Fondspolicen
promoten. Ja, es kommt darauf an, wofür.
Genau.
Sehr schön. Das ist ein gutes Fazit. Vielen Dank nochmal für die tollen Ansätze. Und lieber Hörer, wenn du bis hierher dran geblieben bist, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt noch eine Minute Zeit investierst und uns ein Feedback gibst, wie dir die Folge gefallen hat. Das kannst du machen über Audible, wenn du über Audible gehört hast, über Apple Podcast, über Spotify oder jede andere App. drück gerne auf die Sternchen, am liebsten auf alle 5 und fülle dein Karma-Konto. Und ansonsten sage ich nochmal lieben Dank, Guntram, und wir hören uns in der nächsten Folge.
Dankeschön.
Ciao.